NDR Info. Redezeit.
Mit Verena Gonsch, schönen guten Abend. Kennen Sie das? Die ersten Sonnenstrahlen heute vielleicht am Frühlingsanfang und schon kribbelt's in den Gliedern. Ich habe den Balkon schon ein bisschen aufgeräumt und auch die Wintersachen schon aus dem Schrank geräumt. Wie ist es bei Ihnen? Was machen Sie, wenn es um den Frühjahrsputz geht? Es gibt jetzt auch ein neudeutsches Wort, Decluttering. Und darüber wollen wir heute reden. Was passiert eigentlich mit uns, wenn wir da so emsig anfangen zu sortieren, aufzuräumen, auszumisten? Und was passiert mit unserer Seele? Sortieren, säubern, ausmisten, ist Frühjahrsputz gut für die Seele? Wie empfinden Sie das? Ist das für Sie der Aufbruch zum Frühjahr? Und wie machen Sie das? Haben Sie gute Tipps für uns? Oder wollen Sie sich Tipps holen? Dann sind Sie heute genau richtig, denn wir haben drei Expertinnen, die dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Rufen Sie an 08000 441777 oder schreiben Sie uns gerne noch eine Mail unter ndr.de/Redezeit. Und Silvia Buckel hat schon mal ein paar Passanten gefragt, wie sie das so machen mit dem Frühjahrsputz.
Ich schmeiße auch ganz viel weg und ich verschenke auch vieles.
Ich versuche das so hinzukriegen, so zu denken, ja, was brauche ich, was habe ich noch nie gebraucht oder lange nicht mehr gebraucht, das brauche ich dann nicht mehr. Und das finde ich das, den richtigen Ansatz.
Ich hänge dann zu sehr an den Sachen und dann mag ich sie nicht wegtun. Kommen sie doch wieder zurück und das ist unbefriedigend.
Überwindung kostet schon, aber wenn man dann erst dabei ist, dann tut es dann doch ganz gut. Ne? Es ist so, es ist eine Menge Ballast, der dann verschwindet. Das ist ganz gut.
Ich bin in den letzten Jahren ein bisschen häufiger umgezogen und da habe ich dann bei den Umzügen schon immer einiges ausgemistet, sodass ich jetzt eigentlich das, was ich habe, tatsächlich auch brauche.
Das Aussortieren gibt mir auf jeden Fall mehr Platz und ja, ich muss es machen. Meine Wohnung ist auch relativ klein, das sind nur 36 Quadratmeter.
Ja, das hat noch diese positive Auswirkungen, dass es der Seele gut tut.
Das waren ja eindeutige Antworten. Also es tut der Seele gut. Wenn es Ihnen auch gut tut, melden Sie sich. Oder wenn Sie gute Tipps für uns haben, wie das so geht mit dem Aufräumen und Ausmisten. Oder wenn Sie sagen, nee, also das ist überhaupt nicht meine Sache und ich stehe da auch zu. 08000 441777 ist Ihre Nummer in Ihrer Redezeit. Und jetzt stelle ich Ihnen erstmal die Expertinnen vor. Sarah Köpke ist Aufräumcoaching und hilft Menschen aufzuräumen. Wie sieht das konkret aus? Wie machen Sie das?
Guten Abend. Ja, ich werde oft gerufen von den Menschen, die einfach das nicht schaffen, alleine den Schritt zu wagen in die Aufräumzeit und helfe den Menschen einfach dabei, komme zu denen nach Hause und dann geht's gemeinsam los, dass wir die Ärmel hochkrempeln und bei der Stelle anfangen, wo es dann am meisten wehtut. Also das ist manchmal ein Raum oder ein Regal, ein Schrank oder manchmal ist es auch gar nichts, sondern es ist einfach egal, wo man anfängt. Hauptsache, man fängt an.
Wie hat man sich das vorzustellen? Sie machen den Schrank auf, da quillt Ihnen alles entgegen und dann?
Genau, und dann wird erstmal alles rausgeräumt tatsächlich.
Und dann hat man noch mehr Unordnung.
Das stimmt. Also zuerst wird wirklich erstmal noch mehr Unordnung gemacht und dann wird es später dann ordentlich natürlich. Es geht da darum, erstmal die ganzen Sachen rauszuholen und zu schauen, was benutze ich denn überhaupt von den ganzen Dingen. Und da sind oft ganz, ganz viele Sachen, die da versteckt sind, die man schon jahrelang nicht mehr angeschaut hat. Und die gilt es dann zu hinterfragen, ne?
Und ist das denn so einfach? Sie werden ja wahrscheinlich sehr liebevoll mit den Menschen umgehen. Und wenn Sie dann sagen, dieses Kleid, wann haben Sie das letzte Mal angezogen? Und jemand sagt, vor 10 Jahren. Wie geht der Dialog dann weiter?
Ja, ich stelle tatsächlich sehr viele Fragen in diese Richtung. Und wenn dann wirklich, wenn mit dem Beispiel des Kleides, dann kommt ja, das habe ich wirklich lange nicht angezogen, dann wird wirklich überlegt, macht es denn Sinn, das wirklich noch aufzubewahren? Weil erstens raubt es einfach auch Platz im Schrank. Und vielleicht macht es einen auch überhaupt nicht mehr wirklich glücklich. Ne? Es kann ja auch sein, dass man mit diesem Kleid nicht wirklich gute Erinnerungen verbindet. Und deswegen macht es manchmal wirklich frei, dieses Kleid dann auch gehen zu lassen.
Ja, über Ihre Taktiken sprechen wir nochmal. Ich stelle erst nochmal unsere nächste Expertin vor. Ulrike Scheuermann, sie ist Psychologin, Psychotherapeutin, Beraterin, Autorin in Berlin. Guten Abend, Frau Scheuermann.
Ja, guten Abend.
Der Frühjahrsputz, ist das so Ihre Sache?
Also ich finde das toll, also mir macht das Spaß, aber nicht nur im Frühjahr. Aber ich habe Also ich glaube, ich habe das sehr, dass ich dann angesteckt bin von diesem allgemeinen Frühjahrsputz und dann auch damit anfange. Und für mich ist es willkommen, also das immer mal wieder zu machen. Ich finde das, also nicht nur für meine Klienten oder Teilnehmerinnen, ich finde es für mich selber auch wirklich therapeutisch. Ich mag das total gerne und danach geht es mir viel, viel besser.
Therapeutisch im Sinne von mal so richtig Kampfputzen machen, also loslegen sportlich oder das Gefühl, ach, jetzt kann das Frühjahr, der Sommer kommen.
Ja, also klar, es ist natürlich auch körperlich was Gutes. Es ist ja wirklich Sport, ne, wenn man sich ins Zeug legt. Ich meinte jetzt vor allem auch psychisch, also therapeutisch oder klärend oder emotional entlastend. Ich erlebe diesen Effekt bei mir ganz stark. Und also bei mir ist es ja nicht so, dass jetzt oder weniger so, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ich möchte aufräumen und kann nicht, sondern eher, dass wir gucken, könnte man das zum Beispiel jetzt einsetzen, um eine Lebensphase auch äußerlich abzuschließen oder um Ordnung im Leben zu schaffen. Und dann nutzen wir das eher so, dass wir es einsetzen als therapeutisches Werkzeug sozusagen.
Mhm. Ja, Thorsten Böhr hat uns gefragt aus Dormagen, ob der Frühjahrsputz eigentlich sowas Biologisches ist. Also ob es sozusagen uns wie die Wintermüdigkeit oder so Dinge, also oder die Frühjahrsmüdigkeit, wenn das Frühjahr zu abrupt kommt, ob das eigentlich ganz normaler biologischer Vorgang ist, dass wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt aufräumen.
Also ich kenne es so, dass es eine Tradition ist. Und zwar, die so entstanden ist, dass eben früher geheizt wurde mit Kohle oder mit Holz. Und dann im Frühjahr eben alles ziemlich verrußt und dreckig war. Und dann kommt eben mehr Sonne rein. Das haben wir jetzt immer noch mit den Fensterscheiben, ne? Und die Sonne fällt auf den Staub oder auf die schmutzigen Scheiben oder auf das, was irgendwie dreckig oder schlierig ist in der Wohnung. Und dann fällt es einfach auch mehr auf, ne? Wenn es in der dunklen Jahreszeit oder nur mit Lampenlicht, da sieht man einfach weniger. Und so ist diese Tradition entstanden oder auch ein Ritual. Und ich kenne es einfach auch so aus meiner Familie. Meine Mutter hat das gemacht. Das steckt natürlich an oder ich bin damit aufgewachsen. Und dann ist es eben, viele Verhaltensweisen sind dann eben jahreszeitlich gebunden. Also so wie das Frühjahr kommt, erinnere ich mich daran. Ja, da haben wir immer, also nicht so bewusst, sondern es kommt so. Da haben wir eben früher immer aufgeräumt oder meine Mutter hat viel geputzt und dann will ich das eben auch machen, weil es so drin ist sozusagen.
Mhm. Tja, vielen Dank. Fragen gleich mal unsere dritte Expertin, Christiane Wager. Sie ist Soziologin und Trend- und Zukunftsforscherin. Frau Wager, Frühjahrsputz, jetzt haben wir den Trend Decluttering. Ist das was Menschen schon immer gemacht haben oder ist das was relativ Neues?
Ja, schönen guten Abend. Wir haben es gerade gehört, ich finde es sehr schlüssig, diese Erklärung, dass das zyklisch abläuft, also dass immer wieder auch im Frühjahr das Haus gereinigt wurde. Und ich glaube, das war schon immer so. Was jetzt sicherlich ein neues Phänomen ist, gerade in unseren Breitengraden, ist die Tatsache, dass die Menschen grundsätzlich eher zu viel besitzen und da keine Übersicht mehr haben, als das noch früher der Fall war. Und so quasi ein gewisser Zwang auch oft entsteht, auszumisten, schlicht, weil oft die Übersicht fehlt. Was habe ich denn noch? Im Kleiderschrank, in der Küche stehen, im hinteren Regal und dass dieser Drang dann heutzutage sehr groß ist. Ich würde auch so weit gehen zu sagen, da gibt es auch unterschiedliche Indizien, dass auch je unsicherer die Gegenwart ist und auch die Zukunft, dass je mehr im Außen passiert, was ich nicht kontrollieren kann, dieses Aufräumen auch eine wunderbare Form der Kontrolle ist, der Stabilisierung der Aktion. Und dass es gerade vielleicht dieser Tage deswegen besonders relevant sein kann für viele.
Ja, und zu diesem Trend, dass wir eigentlich im Wohlstand ersticken, will ich jetzt nicht sagen, aber jeder hat eigentlich mehr Dinge, als er wirklich tatsächlich braucht, kommt noch dieser neue Trend, eher des Minimalismus. Sie beschäftigen sich ja auch mit Design. Also die Wohnung soll ja so aussehen wie aus schöner Wohnen und es soll ja nicht viel drin sein. Gleichzeitig hat man sehr viel gekauft. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch, oder?
Das ist ein Widerspruch und ich glaube, da spielen unterschiedliche Faktoren mit hinein. Minimalismus, auch da wieder, die Gegenwart ist so komplex wie nie zuvor. Das kommt uns nicht nur so vor, sondern das ist auch tatsächlich so, weil wir in einer sehr vernetzten, globalisierten, digitalisierten Welt leben. Und dass man da sagt, okay, ich möchte die Übersicht zu Hause haben, das hat sicherlich zu diesem Minimalismus-Trend geführt. Und jetzt gibt es da unterschiedliche Stimmen, die sagen, das ist quasi nur so ein Alibi-Minimalismus, weil ich zuerst ganz viel weggeworfen habe, mir dann auffällt, dass mir doch einiges fehlt oder vielleicht der Drang zu kaufen doch wieder da ist und man dann umso mehr eigentlich wieder konsumiert und Neues hinzufügt und vielleicht auch häufiger wegwirft. Also das ist ein ganz interessantes Phänomen, was das angeht und ich glaube gar nicht so eindeutig, wie es auf den ersten Blick wirkt in der Realität. Und in der Trend- und Zukunftsforschung gibt es diese schöne Bezeichnung einer Logik, die da heißt, jeder Trend hat einen Gegentrend. Und auch das findet aus meiner Sicht gerade statt, dass es Tendenzen gibt, dass viele sagen, wir kommen jetzt aus dieser Aufräumzeit, aus dieser Zeit, die sehr minimalistisch war. Jetzt bevorzugen wir es wieder, ein bisschen Fülle in unseren
Okay, also gleich ein neuer Trend hat um dir gekommen. Da reden wir später nochmal drüber. Ja, sortieren, säubern, ausmisten ist heute unser Thema. Ist Frühjahrsputz gut für die Seele? Und unser erster Hörer, Gerd Stahlkopf aus Büchen, ist in der Leitung. Guten Abend, Herr Stahlkopf.
Guten Abend, hallo.
Ich grüße Sie. Sie haben uns geschrieben und Sie sind so ein Fan vom Ausmisten, ne?
Ja, kann man so sagen. Ja, ich hatte heute Ihre Überschrift zu der Redezeit gesehen, das mit dem Sortieren, Säubern und Ausmisten. Und mich hat vor allen Dingen das Wort Ausmisten getriggert, muss ich sagen.
Aha, okay.
Jetzt jüngst in meinem Leben war es halt so, ich bin jetzt jüngst umgezogen, das war ja auch im Intro teilweise schon angeklungen. Und da merkt man ja einfach mal, wie viel Sachen man eigentlich besitzt. Und ich habe in den letzten Jahren versucht, mich zunehmend von Besitztümern zu verabschieden oder meinen Besitz zu reduzieren, weil jedes Bauteil oder jedes Ding, was ich habe, fordert auch immer wieder einen Teil meiner Aufmerksamkeit, bewusst oder nun unterbewusst.
Mhm.
Und letztendlich ist für mich Besitz auch immer eine Art Verpflichtung. Und für mich ist eine Reduzierung meiner Besitztümer einfach auch eine seelische Befreiung. Jetzt kommt aber ein Aber dazu. Das Ausmisten ist für mich nur eine Befreiung, wenn ich die Dinge nicht einfach im Aufräumen waren, in die Mülltonne schmeiße oder wie es teilweise bei Haushaltsauflösung passiert, dass Container bestellt werden und alles achtlos hineingeschmissen wird. Befreiend ist es für mich nur, wenn ich Dinge, für die ich keinen Nutzen mehr habe, weitergeben kann und vielleicht andere Menschen damit glücklich machen kann. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten über Online-Plattformen, eBay-Kleinanzeigen oder in der Stadt früher waren oft da in den Eingangstüren kleine Kisten mit der Aufschrift zu verschenken. Und da war es für mich immer eine Freude, die Dinge loszuwerden, weil sie mich nicht mehr belasten. Das ist eine seelische Befreiung gewesen. Es hat mich aber auch gefreut, wenn die Dinge einen neuen Eigentümer gefunden haben. Und abschließend dazu vielleicht noch, gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir einfach so einen schnelllebigen Konsum in Teilen unserer Gesellschaft finden, sollten wir dabei auch immer daran denken, dass jedes Teil, was wir gekauft haben, was wir verwenden, was wir vielleicht auch loswerden wollen, wurde irgendwann mal produziert, es hat Ressourcen und Energie benötigt. Und jetzt gerade gestern in den Tagesthemen kam das 1,5-Grad-Ziel wieder zum Thema. Und da sollten wir uns einfach einen bewussten Konsum aneignen und auch eine bewusste Entsorgung von allen unseren Dingern. Und dann kann es auch balsam für die Seele sein.
Ja, das war ja schon mal ein ganz wichtiges Argument. Ne? Ich gebe etwas weg, aber ich weiß, es ist an einem weiteren guten Platz gelandet. Mit was für Dingen haben Sie denn angefangen? Mit den einfachen Kleidung, Büchern oder wissen Sie das noch?
Ich war noch nie ein Freund von Deko-Sachen.
Okay, die kleinen Staubfänger.
Die kleinen Staubfänger, das ist es. Man hat beim Aufräumen hat man weniger Sachen wegräumen müssen, wo man dann Staub sagt und dann stellt man sie danach wieder hin. Aber zum Beispiel auch hatte ich früher ein paar Fahrräder, eins für den Bahnhof, eins für Radtouren, eins fürs Rennradfahren. Und jedes Bauteil oder jedes Fahrrad fällt irgendwann mal auseinander. Und letztendlich hat man dann immer wieder mit Reparaturen zu tun gehabt. Und dann, wenn man nur noch zwei Fahrräder hat und nicht vier, dann hat man wieder mehr Zeit für andere Dinge. Ja. Also da kann Ausmisten auch helfen. Ne?
Auf jeden Fall. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen Bericht, Herr Stahlkopf. Frau Köpke, kommt Ihnen das bekannt vor?
Ja, total. Das ist schön zu wissen, dass die Dinge, die man aussortiert hat, noch Nutzen haben, dass sich jemand noch darüber freut. Und so macht das dann einfach viel mehr Spaß und es ist leichter, dann auch Dinge gehen zu lassen, auch wenn sie vielleicht mal viel Geld gekostet haben.
Es gibt ja im Moment fast einen Trend zu der auch zur Nachhaltigkeit, ne? Dass das Bedürfnis groß ist, dass man auch weiß, wo geht's hin. Wo lassen Sie die Sachen? Sie sind ja mit einem Lastenfahrrad unterwegs und nehmen auch gleich Dinge mit, die Menschen loswerden wollen.
Richtig. Ich fahre dann aussortiertes auch oft zu Tauschregalen zum Beispiel. Das sind so kleine Hütchen, die in den meisten Stadtteilen hier in Hamburg auch schon stehen, wo man dann einfach Bücher und Geschirr und auch Kleidung reinhängen kann. Das ist so eine Anlaufstelle. Dann gibt es natürlich Kleiderkammern und Sozialkaufhäuser. Und hier in Hamburg zum Beispiel auch Groß Hanseatic Help, die Kleidung für Krisengebiete und so weiter sammeln. Und das ist absolut schön zu wissen, dass die Kleidung oder die Gegenstände einfach noch ein zweites Leben bekommen.
Kommen wir nochmal zu der Methode, mit der Sie vorgehen. Es gibt ja, ich habe mich da erstmal eingelesen, ne, die Kondo-Methode nach der Marie Kondo. Mhm. Also, dass man jedes Teil, was man loswerden möchte, erstmal anguckt und guckt, macht es mich noch glücklich?
Ja.
Konnte ich irgendwie nicht so fürchterlich viel mit anfangen, weil ist ja immer auch eine Momentaufnahme, in dem ich das angucke.
Das ist richtig.
Andere sagen, so eine Art Challenge machen, also 12 Dinge am Tag wegschmeißen, am nächsten Tag dann nochmal, vielleicht mit anderen verknüpfen. Sind das alles so kleine Hilfsmethoden oder wie gehen Sie vor?
Es gibt einfach sehr viele Herangehensweisen und ich finde, Ordnung ist sehr individuell. Jeder Mensch hat ein anderes Ordnungsbedürfnis, anderes Empfinden und es gibt nicht die Methode, die für jeden Menschen passt. Da gibt es natürlich die KonMari-Methode und da gibt es auch andere Methoden. Aber ich schaue mal so ein bisschen, wie meine Kunden und Kundinnen gestrickt sind, wie sie es gerne hätten. Und das ist natürlich auch immer im Gespräch davor dann auch Thema. Und ja, dann geht das dann in dem Weg dann los.
Mhm. Jetzt kenne ich das sehr gut. Also gut, man packt die Sachen weg, vielleicht in einen Müllsack. Damit ist es aber, hat man sich ja noch längst nicht getrennt. Ne? Es gibt ja diese Verzögerungstaktik, diese innere. Wenn Sie weg sind und die haben sich vielleicht Ihnen was mitgegeben oder auch in Säcke, wie geht das dann weiter? Wie schafft man es dann doch loszulassen? Es hat ja auch was mit Ängsten zu tun, dass man vielleicht dass die Dinge dann doch vermisst nachher, ne?
Ja, also es geht eigentlich erstmal so los, dass man möglichst anfängt mit den Dingen zu arbeiten, die nicht emotional behaftet sind. Also dass man sich wirklich erstmal daran macht, zum Beispiel die Sockenschublade zu sortieren. Ne? Das sind jetzt wirklich sehr...
Es gibt auch Motto-Socken, also da kann man auch dranhängen. Ne?
Ja, aber die sind doch meistens sehr unemotional. Und so kann man sich da auch langsam rantasten. Und ich habe das immer wieder beobachtet bei meinen Kunden und Kundinnen, dass je mehr man das macht, desto mehr kommt man auch in Übung und in so einen Aufräumflow. Und man kann sich immer leichter auch von den Dingen trennen. Und dann kann man sich auch an die später emotionalen Dinge machen. Und dann fällt das Ganze nicht mehr wirklich schwer. Und in dem Moment eigentlich, wo man, wie jetzt vielleicht auch Marie Kondo das macht, sich fragt, macht mich dieses Ding oder diese Sache noch glücklich, dann ist es eigentlich auch schon die Entscheidung gefallen.
Ulrike Scheuermann, was ist, bleiben wir mal bei diesem Moment, ich überlege mir, schmeiße ich das weg oder nicht? Dann kommt ja vielleicht im Kopf sowas von, oh Mist, könnte ich das vermissen? Mhm. Vielleicht ist es eine Erinnerung an jemanden, oh, habe ich noch andere Sachen, die mich an den erinnern? Jetzt schmeiße ich das weg, ach nee, ich mache es doch lieber erst morgen. Was passiert da in der Psyche? Was ist das für eine Besorgnis oder Angst? Unser Hörer war ja so ganz freigebig, aber es gibt Menschen, die haben einfach Angst vor der Leere oder vor was?
Also viele haben tatsächlich Erinnerungen, die mit den Stücken verbunden sind, die sie dann eben nicht wegschmeißen können. Oder es sind auf andere Art irgendwie Beziehungen zu Menschen oder zu Erlebnissen oder zu irgendetwas daran gebunden, was einem wichtig ist. Und schon kann man es nicht mehr wegschmeißen. Vielleicht hatte man dieses Kleid im letzten Sommer einmal an bei diesem schönen Fest und man erinnert sich daran. Und dann denkt man, das könnte ich ja noch mal irgendwann gebrauchen. Das kann ich jetzt einfach nicht wegschmeißen. Also es kann irgendeine Beziehung zu etwas bestehen oder den anderen Fall haben Sie ja auch schon kurz angesprochen. Häufig gibt es eben diese Sorge, was ist, wenn ich es nächstes Jahr nochmal brauchen könnte und dann merke, ich habe es weggeschmissen und dann würde ich mich ärgern oder dann müsste ich zusätzliches Geld ausgeben, um es wieder neu zu kaufen. Und ich könnte es ja irgendwann nochmal brauchen. Also das höre ich und erlebe ich oft als Grund dafür, dass man Sachen dann eben lieber doch noch aufhebt. Also um sozusagen für diesen Fall gesichert zu sein, dass man irgendwann später es mal brauchen könnte.
Christiane Wager, wir haben eben schon gehört, es gibt verschiedene Methoden, die im Moment so hip sind, die Trenden. Was halten Sie davon? Sich ein Buch zu kaufen, einen Ratgeber und dann zu sagen, so heute 12, morgen 14 Sachen, die schmeiße ich weg?
Also ich glaube, es ist, genau wie wir auch schon gehört haben, eine sehr individuelle Sache oder sollte eine individuelle Sache bleiben. Also ich glaube schon, dass es auf der Trendebene eben diesen Hype gab, vor allem mit Marie Kondo, und dass sehr viele dann radikal ans Ausmisten gegangen sind, was, wie gesagt, auf vielerlei Ebene wunderbar sein kann. Aber dass es sicherlich auch einige gab, die sich da unter Druck haben setzen lassen und das quasi gemacht haben, weil es eben ein Trend ist oder weil wir das auf Social Media immer wieder sehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass für manche ist es in Ordnung, sich diese Regel zu setzen, 12 Dinge pro Tag oder wie auch immer, aber für manche eben nicht. Und ich glaube, dass es da gerade in dieser Zeit, in der Dinge sehr schnell trenden über Social Media, über das Internet, über Plattformen wie TikTok heute noch schneller als noch vor einiger Zeit, ist es sehr wichtig, sich immer wieder besonnen, auch kurz mal zu überlegen, ist das etwas, was mir tatsächlich entspricht oder folge ich da gerade einem Hype, der mir vielleicht gar nicht wirklich gut tut oder der gerade für meine Lebensphase auch nicht so wahnsinnig relevant ist.
Mhm. Und wie kann man das erkennen? Also indem man mal noch mal kurz in sich geht und guckt, was man eigentlich für ein Typ ist.
Ja, ich denke durchaus. Also es gibt ja wirklich die Tendenzen, dass manche minimalistischer sind und dass manche Menschen einfach die Fülle brauchen, auch in Form von einer gewissen Sicherheit oder einer gefühlten Sicherheit. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig zu unterscheiden. Es ist ja auch so, dass manche... Also ich glaube, es hat auch viel mit der Qualität der Dinge zu tun, die jemand zu Hause hat. Es gibt Erinnerungsstücke, die sehr wertvoll sind. Es gibt aber auch Möbel, die vielleicht hochwertig hergestellt wurden und die dann wirklich auch langlebiger sind und zeitloser und die man dann vielleicht auch nicht unbedingt sofort wegwirft oder neu bespannt. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt, der wirklich individuell ist und den man nicht so wirklich verallgemeinern kann.
Vor der Nachricht möchte ich Ihnen noch eine Mail vorlesen von Friedrich Bartholomäus aus Gleichen. Er hat uns geschrieben, berichten möchte ich von meiner heutigen Aktion, also passend zum Frühjahrsanfang. Ich habe den Seitenbereich eines Straßenabschnitts gesäubert, 800 Meter hin und 800 Meter zurück. Erst links, dann rechts. Ich sammelte etwa 21 Liter in einem Eimer fest komprimierte Plastikabfälle sowie durch Mähfahrzeuge zerstörte Blechdosen und neuen Glasflaschen. Sich an der Säuberung der Umwelt zu beteiligen, bereitet ein gutes Gefühl. So verschwindet der Ärger über andere Leute, die Abfälle achtlos wegwerfen. Und es ist ein Beispiel für einen achtsamen Umgang mit der Umwelt, Frau Köpke. Das ist ja so ein bisschen wie der Hörer eben, ne? Also ich mache das, aber ich weiß dann auch, ich tue etwas Gutes.
Richtig, das ist schön, einfach in die Aktion zu kommen und es tut einfach wahnsinnig gut, ja.
Und haben Sie das Gefühl, dass mehr und mehr Menschen dieses Bedürfnis haben?
Ja, absolut. Im Moment ist es wirklich so, dass es immer mehr wird, also auch da das Thema Ordnung auch sehr in den Medien verbreitet ist und ja, es ist auf jeden Fall ein großes Thema, was sehr von vielen Menschen einfach angegangen werden möchte, ja.
Ja, nach den Nachrichten reden wir weiter. Über Sortieren, Säubern, Ausmisten ist Frühjahrsputz gut für die Seele. Sie können gerne noch anrufen 08000 44177. Dann wird es auch darum gehen, wie sehr wir durch Social Media zum Beispiel in der Wohnungsgestaltung beeinflusst sind und was das in der Familie bedeutet, wenn einer sehr ordentlich ist und der andere unordentlich.
Um 21 Uhr mit Felix Sprung. Vor dem morgen beginnenden EU-Gipfel in Brüssel hat Bundeskanzler Scholz den Zusammenhalt in der Ukraine-Politik beschworen. Die Mitgliedsländer der Europäischen Union stünden zusammen, sagte Scholz am Nachmittag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Aus Berlin Gabor Hallas.
Europa lässt sich nicht spalten. Das ist eine zentrale Botschaft der Regierungserklärung des Bundeskanzlers. Olaf Scholz sagte, die Ukraine werde so lange wie nötig unterstützt, die NATO solle keine Kriegspartei werden und es werde kein Diktatfrieden akzeptiert. Russland sei nicht stark und wenn der russische Präsident glaube, dass er den Krieg aussitzen müsse, habe er sich verrechnet. Scholz nannte die Präsidentschaftswahlen gefälscht, er zollte denen Respekt, die gegen Putin protestieren. Sie hätten die Solidarität und die Herzen Deutschlands. Der Oppositionsführer Friedrich Merz forderte, höhere Ausgaben für Verteidigung, der Etat müsse wachsen. Der Kanzler könne hier nicht weiter im Ungefähren bleiben.
Die Hafenwirtschaft zeigt sich enttäuscht von der heute beschlossenen nationalen Hafenstrategie der Bundesregierung. Dort waren mehr als 130 Maßnahmen zur Stärkung der Häfen angeregt worden. Geld vom Bund soll es dafür aber nicht geben. Auch die norddeutschen Länder sind deshalb nicht zufrieden. Ihr Argument, wenn die Häfen für ganz Deutschland wichtig sind, dann erfüllen sie eine nationale Aufgabe und die Bundesregierung muss sich finanziell stärker engagieren, pro Jahr mit mindestens 400 Millionen Euro. Die US-Notenbank Fed hält den Leitzins unverändert auf hohem Niveau. Er liegt laut einem neuen Beschluss weiter in der Spanne von 5,25 bis 5,5%. Zu diesem Satz können sich Geschäftsbanken Geld bei der Zentralbank leihen. Seit März 2022 hat die Fed ihren Leitzins insgesamt um mehr als 5 Punkte angehoben, mit dem Ziel, dem starken Anstieg der Verbraucherpreise entgegenzuwirken. Das aktuelle Zinsniveau ist das höchste seit mehr als 20 Jahren. Die Leipziger Buchmesse ist mit einem Festakt im Gewandhaus eröffnet worden. Kanzler Scholz verwies in seiner Rede darauf, dass Literatur es ermögliche, Gegensätze zu überwinden, die im Alltag manchmal unüberbrückbar schienen. Lesen sei deswegen der tägliche Beweis, dass wir einander trotz unserer Unterschiede verstehen können. Unsere Gesellschaften in Deutschland und in Europa seien, so wörtlich, nicht dazu verdammt, auseinanderzudriften. Die diesjährigen Gastländer der Messe sind die Niederlande und Flandern. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht regnet es gelegentlich, meist bleibt es aber trocken, Tiefstwerte 10 bis 5 Grad. Morgen anfangs noch etwas Regen, später Aufheiterungen 8 bis 14 Grad. Am Freitag Regen bei 9 bis 16 Grad und am Sonnabend Wolken und Schauer nur noch 7 bis 10 Grad. Es ist jetzt 21.03 Uhr.
NDR Info. Redezeit.
Heute Abend mit Verena Gonsch. Haben Sie heute schon geputzt oder in den letzten Tagen angefangen, Frühjahrsputz zu machen? Wir wollen heute darüber reden, ob dieses Sortieren, Säubern, Ausmisten, ob uns das gut tut, ob uns das befreit oder ob wir jedes Mal, wenn wir an einem bestimmten Regal vorbeikommen oder den Schrank aufmachen, denken, Mist, schon wieder nicht geschafft. Und es vielleicht sogar zu großen Streitigkeiten mit der Familie kommt, weil es unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie sauber, wie aufgeräumt eine Wohnung sein sollte und wer eigentlich diese Maßstäbe festlegt. Und da haben wir vor den Nachrichten schon mal darüber geredet, dass es einen klaren Trend im Moment gibt zu einer minimalistischen Wohnung, also je weniger, je besser. Gleichzeitig sind wir in einer Konsumgesellschaft und da kommt es zu einem wirklichen, ja, Widerspruch, einer Schwierigkeit. Man möchte ausmisten, gleichzeitig besitzt man so viele Dinge. Und unsere Expertin, die will ich Ihnen eben nochmal vorstellen, Sarah Köpke, sie ist Aufräumcoach in Hamburg, Ulrike Scheuermann ist Diplompsychologin in Berlin und Christiane Wager ist Trend- und Zukunftsforscherin und Soziologin. Und Frau Wager, an Sie die Frage, es gab doch auch mal andere Trends, wo eine Wohnung schön, voll, gemütlich und voller wertvoller Dinge sein musste, um einfach auch sowas zu signalisieren wie die bürgerliche Familie. Wann ist es zu dieser Gegenbewegung gekommen?
Ja, stimmt. Das war vor allem in der Nachkriegszeit, in etwas jüngerer Geschichte, sehr relevant, dass man dann viel ausgestattet hat, viel vielleicht auch Holzelemente eingebaut hat, Teppiche, also genau dieses üppige, Vollgestellte war präsent. Und wie es immer so ist, es gibt gewisse Entwicklungen und das Leben, Entwicklung verläuft nicht linear. Also es gibt nicht eine permanente Steigerung, sondern es gibt irgendwann einen Backlash, eine Gegenbewegung. Und so ist es auch hier. Irgendwann war das Ganze zu viel. Vielleicht auch die nächste Generation hat wieder angefangen, sich davon abzugrenzen, sich davon zu lösen, weil es zu viel wurde und man gesagt hat, wir brauchen viel mehr, viel weniger und wollen uns mehr auf das Innere möglicherweise auch fokussieren, auf das Innenleben. Denn der Zuhörer hat ja vorher richtig gesagt, das finde ich auch ganz relevant, es bindet Aufmerksamkeit. Besitz kann belasten. Ich fokussiere mich zu sehr auf die unterschiedlichen Dinge, die mich umgeben und das hindert mich daran, vielleicht nach innen zu schauen oder mich mit etwas wesentlicheren Dingen zu beschäftigen. Und so kam es dann zu dieser Gegenbewegung in unseren Breitengraden. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig zu betonen, denn viele Gesellschaften, viele Ökonomien, bei denen es jetzt erstmal nach oben geht, wie zum Beispiel China oder Russland vor einiger Zeit, da war das Ganze ja wieder so, okay, wir häufen viel an und wir möchten es auch zeigen und klar machen, dass wir jetzt...
Also ist dieser Trend eigentlich auch ein Zeichen von einer reichen Gesellschaft, einer, die Wohlstand hat und auch Konsumgüter hat. Es war ja auch ein bisschen dieser Hüggetrend, also es kam so aus diesem Skandinavischen. Deckt sich das mit dem?
Ja, es fällt durchaus leichter, sich von Dingen zu trennen, wenn man davor viel hatte, das ist klar. Und ja, die Strömung aus Skandinavien ist sicherlich relevant. Da haben sie heute noch viele Faktoren, gerade im Social-Media-Bereich, den sie angesprochen haben. Das Reduzierte, das Beige, in denen vielleicht nicht viele Farben mit hineinspielen. Das geht ja heutzutage auch schon in den Bereich der Kinder- und Kleinkindermode.
Genau, die Babyzimmer, die dann beige sind, ist ja eigentlich ein bisschen absurd, nicht? Aber genau.
Also es ist absurd. Also ich glaube, wie so oft, wenn etwas zu extrem wird, ist es nicht mehr ganz gesund, denn dieses nur durchgestylte, nur an der Oberfläche ist nicht so förderlich und geht, glaube ich, an dieser Grundidee vorbei, auszumisten, einen Lebensraum, einen Wohnraum so zu gestalten, dass er mir entspricht, um mein Leben ja besser zu machen, mich zu unterstützen in meiner ganz persönlichen Lebensweise, in meiner jeweiligen Lebensphase. Und da sollte man, glaube ich, nicht zu sehr auf die jeweiligen Trends immer wieder blicken.
Frau Scheuermann, wie stark sind Menschen beeinflusst durch Social Media? Es macht ja vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, ne? Zu sagen, oh Gott, bei mir sieht es ja gar nicht so aus. Was haben Sie da für Erfahrungen?
Also ich erlebe es ständig so, dass wir so alle, würde ich fast sagen, oder sehr, sehr viele so beeinflusst sind von diesen Selbstoptimierungsansagen, die natürlich ganz viel in den sozialen Medien kursieren, auch weil Menschen teilweise ja damit ihr Geld verdienen, dass sie dann Rat geben oder eben noch mehr helfen bei der Selbstoptimierung. Und wir hatten das vorhin schon mal kurz, diese Frage, was tut mir denn gut? Und Frau Köpke sagte das, ne, sich daran mehr zu orientieren und weniger an diesen Regeln. Und das ist dermaßen gesund, wenn man wieder mehr, vielleicht jetzt auch nach dem Selbstoptimierungstrend, wieder dahin zurückfindet. Und ich finde einen guten, sehr pragmatischen Kompass, sich zu fragen, wo ist die Freude? Also was tut mir gut? Natürlich auch. Und das kann sich ausdrücken in dem, was macht mir Freude. Und Freude als Kompass ist ein guter Weg, um dann zu merken, mir macht es Freude, wenn meine Wohnung vollgestellt ist. Oder ich habe Freude, wenn ich reinkomme und sehe, da ist nichts drin.
Na, ich freue mich an Erinnerungsstücken, nicht? Die müssen jetzt vielleicht nicht weg. Frau Köpke, das fand ich so interessant. Sie haben erzählt, dass viele sich schämen, wenn sie anrufen, weil ihre Wohnung nicht so leer ist. Ich formuliere es jetzt mal ganz neutral, wie sie das sich vielleicht wünschen. Ist das auch dieser Druck, einem gewissen Bild zu entsprechen?
Das ist ganz sicher so, ja. Und das ist auch wirklich ganz oft das Thema, ne? dass Scham damit eine Rolle spielt, weil es einfach nicht so aussieht, wie es auf den Instagram-Kanälen aussieht. Und das ist aber einfach, das ist das wahre Leben, so wie ich dann das bei den Kunden erlebe. Und ich finde das, es ist ja auch nicht, also ich möchte das auch gar nicht bewerten. Also jeder ist total anders, hat auch eine andere Geschichte und man weiß ja immer auch gar nicht so die Geschichten wirklich dahinter, warum jemand vielleicht auch so viel angesammelt hat oder warum jemand gerade gerne minimalistisch leben möchte.
Mhm. Ja, rufen Sie gerne noch an 08000441777 und Hannelore Schmidt aus Eckernförde ist jetzt in der Leitung. Frau Schmidt, guten Abend.
Guten Abend, ja. Ich habe erzählt, oder soll ich meine Geschichte nochmal erzählen?
Ja, unbedingt.
Ach so. Wir sind am 3. März 1945 auf die Flucht gegangen. Wir sind mit einem Gut unterwegs gewesen aus Pommern.
Ja.
Und haben zuerst gemerkt, wir haben ja gar keine Tasse mitgenommen zum Trinken. Und als wir auf dem anderen Gut übernachteten, da waren die Leute schon weg. Und da hat meine Mutter diese kleine Tasse, die heute noch lebt, mitgenommen. Eine dicke Porzellantasse. Also das war der Anfang vom Sammeln. Ich habe immer die Schwierigkeit, dass ich nichts wegwerfen kann. Wegwerfen sowieso nicht. Aber auch immer noch sammle. Also es ist ganz komisch oder es ist eben aus der Vergangenheit. Wir hatten ja nichts, als wir den 45 in Schleswig-Holstein ankamen. Also musste man sehen, wie man irgendwie zu etwas kam. Aber eine gute Idee gibt es, finde ich, ich gebe jetzt auch gerne weg, weil hier eine Familie ist, die bringt es dann in die Ukraine.
Ah ja,
okay. Und da denke ich, ist viel Bedarf, weil ja durch all die Bomben niederfallen.
Da fühlen Sie sich auch an Ihre Geschichte erinnert und können
und
mit den Menschen mitfühlen.
Ich habe den ganzen Tag geheult, als der Krieg da anfing. Da wusste ich, was los ist.
Also diese Tasse von Ihrer Mutter, das kann ich wunderbar verstehen. Das ist ja ein ganz wichtiges Erinnerungsstück. Aber dieses Sammeln weiterer Tassen, was meinen Sie, wo kommt das her? Weil Sie die so schön fanden oder weil Sie das Gefühl haben, Sie möchten noch mehr davon haben?
Nein, Entschuldigung, ich sammle nicht Tassen. Ich sammle einfach alles, was noch zu gebrauchen ist.
Ah, okay.
Also nicht jetzt mehr. Jetzt gebe ich auch gerne mit vollen Händen weg, wenn ich weiß, wem es gefällt, wer das haben möchte oder eben so, wie ich eben sagte. Mm. Aber ich sammle einfach, ich habe alles gesammelt, was es gab.
Ja, einfach aus der Erfahrung, dass man auch alles verlieren kann. Ich glaube, ja, das gibt eine ganze Generation, die sich so verhält und so denkt wie Sie, Frau Schmidt.
Bleistift, kein Schulheft, keine Schule, kein gar nichts. Ne?
Mm. Ja, aber ganz, ganz vielen Dank für diese Geschichte. Frau Scheuermann, das ist ja ein Erlebnis einer ganzen Generation, etwas zu verlieren. Und gerade im Nachlass jetzt der Menschen, die die Häuser aufräumen, ihre Eltern, die gestorben sind, ist ja oft ganz viel da und einfach angesammelt. Nicht?
Ja, und früher oder in Zeiten, wo es Mangel gab oder wo es knapp war, da haben die einzelnen Gegenstände ja auch viel mehr Wert. Und jetzt sind wir es so gewöhnt, also es ist ja gar nicht mehr so leicht, Sachen zu reparieren zum Beispiel. Ne? Also ein Staubsauger, ne? Das ist jetzt neu eingeführt, das Gesetz, ein Staubsauger muss repariert werden können. Also das war ja bis vor kurzem dann eben auch gar nicht mehr möglich. Also wir, also unsere Generation ist es viel mehr gewöhnt, dass man Sachen kauft und dann wieder entsorgt. Und das war mal anders. Und ich habe es auch noch so gelernt, man wirft nichts weg, weil meine Eltern ja auch noch aus der also sind die Kriegskinder. Und das ist ein anderes Verhältnis zu den Dingen, die sich da früher entwickelt hat und die wir jetzt eben heute gelernt haben. Und ich finde auch das, was Herr Stahlkopf sagte, also das eine ist ja dieses, ich kann es, wenn ich es weggeben will, dann kann ich es eben zum Beispiel verschenken oder für weniger Geld verkaufen. Aber dazu gehört ja auch dieses, wie wurde es hergestellt? Und da wächst immer mehr Bewusstsein auch. Ich glaube, eine Jeans, ich glaube, so verbraucht so viel Wasser wie ein ganzes Jahr im Haushalt der eigene Wasserverbrauch. Also es ist unglaublich, ne? Was Umweltbelastung betrifft oder auch was Arbeitskräfte betrifft. Und das auch noch mit dazu zu denken, jetzt neuerdings, das wird immer mehr, das hilft, glaube ich, auch dabei, den Konsum einzuschränken, weil das Geld würde vielleicht reichen dafür, aber wenn man weiß, wie diese billige Hose irgendwann mal produziert worden ist, dann kann es ein Grund sein, auch weniger kaufen zu wollen. Und dann ist weniger Belastung da, weil man es nicht entsorgen muss und insgesamt eine Erleichterung im Leben.
Bärbel Amels aus Düsseldorf hat uns eine Mail geschrieben, die in die gleiche Richtung geht. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Alter und Ausmisten? Also, dass man, je älter man wird, darüber nachdenkt, dass alles, was ich anhäufe, irgendwann meinen Hinterbliebenen zurückzulassen. Frau Köpke, Sie bieten ja genau so einen Service an, ne? Dass ich mir überlege, wenn ich morgen nicht mehr leben würde, könnten meine Hinterbliebenen damit umgehen, mit meiner Wohnung, kommen die damit zurecht? Erzählen Sie mal.
Es gibt da eine schwedische Philosophie, die nennt sich Swedish Death Cleaning.
Klingt ja sehr dramatisch, ne? Todesklärung. Ja,
genau, und es hört sich drastisch an, ist es aber überhaupt nicht, weil es geht einfach darum, dass man eigentlich ja nie weiß, wann man von dieser Welt hier gehen wird, aber es ist sicher, dass man es tut, und man sollte einfach schauen, dass man seinen Besitz so reduziert oder so beisammen hat, ne, dass man weiß, dass man eigentlich guten Gewissens am nächsten Tag gehen könnte und nicht seinen Hinterbliebenen einfach einen großen Haufen Chaos eventuell hinterlässt. Ne? Und das ist einfach so wichtig, dass Dinge geordnet sind, dass vielleicht Vorsorgevollmachten ausgefüllt sind, dass es einen Notfallordner gibt und dass einfach auch mit den Familienangehörigen auch vorher schon gesprochen wird über die Wünsche, wie man vielleicht auch mal bestattet werden möchte, wie, ja, wo die Dinge sind, oder dass man auch bestimmte Erbstücke vielleicht vorab schon bespricht, wer was haben möchte, ne? Dass das dann nach dem Tod vielleicht keinen Streit auch gibt.
Ja, das ist natürlich für viele ein Riesenangang, ne? Wie erleben Sie das? Also das bedeutet ja auch, dass ich meine Sachen geordnet haben muss, mein Leben geordnet haben muss. Ne?
Ja, aber das ist auch einfach ein schönes Gefühl, weil einmal tut man sich selbst was Gutes, weil man sich ja wirklich auf das besinnt, was man um sich herum haben möchte und was man benutzt. Und im zweiten Schritt hat man auch noch ein gutes Gewissen, dass man weiß, dass man seinen Hinterbliebenen einfach keinen großen Chaoshaufen hinterlässt.
Mhm. Wie gehen Sie dann vor, wenn jemand sagt, so, ich möchte, das sind meistens wahrscheinlich ältere Menschen, oder? Machen das auch Jüngere?
Meistens ältere, aber eigentlich kann das jeder machen. Also sollte auch jeder einfach machen und auch schon damit anfangen. Und das geht wirklich einfach darum, sich von den Dingen zu trennen, die man nicht mehr möchte. Das kann ganz einfach sein, von kaputten Dingen sich zu trennen. Ne? Warum sollten die im Haus stehen? Die können ja dann auch einfach guten Gewissens weggeschmissen werden, auch in dem Sinne. Und so geht das dann weiter. Und es macht Sinn, wirklich auch hier wieder mit den emotionalen Dingen ganz, ganz am Ende das sich anzuschauen und dass man erstmal mit vielleicht auch großen Möbelstücken anfängt, die jetzt vielleicht auch schon lange im Keller standen und einfach gar nicht mehr genutzt wurden, dass man sich davon entledigt.
Mhm. Tatjana Bronko aus Bremen ist in der Leitung. Guten Abend, Frau Bronko.
Ja, guten Abend. Ich heiße Brunko eigentlich, das ist ukrainisch.
Entschuldigung, Bronko.
Mhm. Ja, genau.
Ja, danke.
Ich wollte eigentlich mich anschließen, weil Schwedisch war ja genau der Gedanke, was jetzt gerade angesprochen wurde, wie man das auch hätte machen sollen. In unserer Familie habe ich meine Argumentation zum etwas lassen, also behalten oder erwerben von meinen Vorfahren, von meiner Tante, die war Schneiderin und wir haben sehr viel Kleidung auch umgeändert oder gesehen, wie man die anpasst und solche Sachen. Mhm. Und von der Oma, die beiden leben nicht mehr. Ich habe in Ukraine keine Verwandte mehr, leider, seit ein paar Jahren. Also das ist vor dem Krieg, die sind aus Altersgründen verstorben. Und die Sache ist die, dass ich hier an der Weser, da lebe ich seit 30 Jahren immer, alle paar Jahre umziehe und dann muss ich mein Haushalt neu ordnen und ich war erstmal super frustriert.
Ja. Ah, okay.
Weil ich nicht wusste, was ist gut, was kommt noch. Und das Kind ist auch schon groß und ich habe gerade ihre Sendung gehört, da habe ich vor ihrer Kiste im ersten Lebensjahr gesessen und habe mir Sachen angeguckt, weil die ist jetzt 18.
Das passt, ja.
Was mache ich jetzt damit? Und in Ukrainisch heißt es bei uns immer Navisho. Navisho heißt, wofür unterlasse ich etwas oder wofür mache ich?
Aha.
Und diese Frage stelle ich dann und die ist auch so traditionell, das ist so indigen, auch bei Plattdeutschen finde ich dieselben Ansätze. Das sind so immer Abläufe des Lebens und des Tages und der Jahreszeit natürlich noch.
Mhm.
Und die Zeit, die übrig bleibt, die kann man noch zum Umräumen und Aufräumen immer noch nutzen. Man muss ja im Haushalt eh führen. Und dieses Denken, Mitdenken und ich werde 52 im Sommer und es ist natürlich, ich brauche ganz andere Sachen als vor 20 Jahren.
Also Sie sitzen vor der Kiste, da sind dann irgendwie Strampelanzüge Fotos oder irgendwas und dann genau. Fragen Sie bei jedem Teil, wofür war das wichtig oder wofür sollte ich es jetzt noch aufbewahren? Wie geht das?
Genau, das Kind interessiert sich nicht dafür und ich weiß, dass sie hat es auch probiert. Sie war dann bei mir, wir wohnen getrennt und sie war dann hier und hat dann Erinnerungsstücke dann geschaut aus Eiskunstlauf, ihre Medaillen oder was auch immer. Und da habe ich dann gemerkt, oha, die hat gar nicht die Zeit und Kapazität. Und da habe ich gemerkt, ich schwelge ja in dem Fall in Erinnerungen und das Kind überhaupt nicht.
Ja, wenn man so jung ist, sieht man vielleicht die Bedeutung auch nicht so richtig, ne?
Ja, genau. Und man lässt irgendwelche Andenken, also die Wertigkeit ist so eine, dass man dann denkt, was ist das beste Erinnerungsstück? Und dann muss man die Situation, man muss im Grunde viel Zeit haben, dass man wieder sich zurückversetzt und denkt, in welchem Zusammenhang wurde das erworben? Meistens ist es gekauft oder sind das Fotos oder was auch immer. Und ob das jetzt noch Erinnerungen.
Jetzt hören wir Sie ganz schlecht, Frau Bronko. Wir versuchen es gleich nochmal. Hör ich Sie jetzt besser? Hören Sie mich?
Ja.
Ja, eben waren Sie ganz verzerrt.
Ich bin in der Ecke hier, wir haben einen schlechten Empfang.
Ah, okay, vielleicht können Sie nochmal schnell irgendwo hingehen, wo
genau,
Sie besseren
genau.
Empfang.
Schnell ist es so, dieses Wozu ist immer die Antwort, was mache ich mit diesem Gegenstand? Meistens sind das gekaufte Sachen. Mhm. Habe ich diese Sachen in emotionellem Zusammenhang gekauft oder erworben und bleibt diese Situation noch bestehen und wenn die schon
nicht fertig oder ausgewachsen,
viel dann besser. Kann man. Ja. Genau. Ah, okay. Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist eine wunderbare Methode, Frau Köpke. Das ist ja nicht anders als das, was Marie Kondo oder andere, ne? Also ich
das bin... Das ist ja vorbildlich, genau.
Ja, das war jetzt die ukrainische Marie Kondo, Frau Bronko. Also ich gucke mir das an. Das bedeutet aber auch, dass ich mich mit diesen Gefühlen ja nochmal auseinandersetzen muss, ne?
Genau.
Also vielleicht aus dieser Kiste, Frau Bronko, behalten Sie dann 3-4 Dinge, ne? Also was ist sozusagen eine gute Erinnerung und wie kann ich auch guten Herzens das lassen, ne?
Das finde ich auch ganz interessant jetzt, weil sie hat sehr für ihre Kinder eine Kiste gehabt. Das finde ich übrigens auch eine sehr, sehr schöne Idee für die Kinder, so Erinnerungskisten zu haben. Aber man muss einfach nur aufpassen, dass diese Kisten nicht aus allen Nähten platzen, weil man nicht alles aufheben kann. Und das sehe ich einfach so oft, dass Dachböden voll sind mit wirklich Erinnerungsstücken. Aber da kann man dann gar nicht mehr wirklich sortieren und schauen, was ist denn jetzt wirklich wichtig noch für eine Erinnerung oder hängt man einfach noch zu sehr an vielleicht an der Vergangenheit. Vergangenheit, weil es einfach eine schöne Zeit war. Und da muss man dann einfach auch, denke ich, ansetzen, ne? Und ja, loslassen lernen.
Christiane Wager, Sie als Soziologin, das ist ja interessant, dass in der Ukraine eine ähnliche Methode des Ausmistens ist wie woanders. Ist das so, sind diese Trends dann auch gleich immer global oder kann man dort auch große Unterschiede feststellen?
Ja, sie sind nicht immer gleich global. Also entweder kann man schauen, okay, kommt etwas aus einer Tradition heraus und dann kann man quasi so Traditionsinseln geografischer Art ausmachen. Oder sie sind eben global, wenn sie über Social Media trenden und dann die globale Masse quasi erreichen. Aber das ist dann oft der Fall, dass es sich eher um Hypes handelt. Und natürlich gibt es grundsätzlich je nach Kulturkreis große Unterschiede, eben am Beispiel China zum Beispiel, wie hier leben in einer sehr individualisierten Gesellschaft, während in China der kollektive Gedanke die Basis darstellt. Und das hat sicherlich auch mit der Entwicklung der Individualisierung bei uns zu tun, dass wir immer individueller geworden sind in unserer Lebensweise und wir vielleicht auch so das Gefühl haben, wir müssen diese vielen Facetten, die wir innerhalb eines Lebens ausbauen konnten, an Individualität auch in unserem Außen manifestieren. Und das spiegelt sich da schon auch wieder. Also ich glaube, dass früher die Menschen auch weniger Dinge hatten, weil sie natürlich nicht die Möglichkeit hatten, so viel zu konsumieren, weil entsprechende Produkte nicht da waren, aber weil eben auch so dieses Individuelle, dieser individualisierte Lebensstil einfach nicht so präsent war. Die Leben waren einfach unterkomplexer und selbstähnlicher.
War vielleicht und auch nicht so wichtig, die Gefühle, den Gefühlen so nachzugehen, ne?
Oh ja, unbedingt. Das ist ja ein sehr zeitgeistiges Phänomen, dass man sich sehr stark mit den Gefühlen auseinandersetzt, was grundsätzlich als Entwicklung natürlich begrüßenswert ist, aber vielleicht auch in manchen Bereichen jetzt zu extrem wird, weil diese Bauchnabelschau, dieses Kreisen um sich selbst, dieses permanente Fragen, brauche ich das jetzt noch, was mich umgibt, wie will ich wirklich wohnen, das kann natürlich dann auch zu viel werden.
Frau Scheuermann, das war ja wunderbar, wie Frau Bronco das beschrieben hat. Sie sitzt vor der Kiste und nimmt jedes Stück einmal in die Hand. Wie kann man denn in dem Moment fühlen, erfühlen, eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht auch in einem halben Jahr noch gut ist?
Das kann man ja vorher dann oft nicht so gut wissen,
nee.
Ob sie dann irgendwann noch gut ist. Und trotzdem muss man es ja dann irgendwie entscheiden. Und dieses ganze Thema Entscheiden, das ist ein ganz interessantes Thema, weil es kann enorm anstrengend sein, in so einem Aussortierprozess ständig diese Entscheidungen zu treffen. Behalte ich es noch, kommt es weg. Ne, wie Frau Bronco
sagt, das kostet wahnsinnig viel Kraft, ja.
Genau, und die Entscheidungskraft ist, die ermüdet wie ein Muskel im Laufe des Tages. Also das ist gut erforscht und irgendwann geben wir vielleicht sogar ganz auf und dann bleibt es eben doch auf dem Dachboden alles liegen. Oder was eine gute Lösung sein kann, wir tun es in eine Kruschtelschublade oder Ecke oder so etwas und dann wird es da erstmal zwischengeparkt. Also es ist nicht mehr da, wo es mal im Kleiderschrank hing. Es ist aber auch noch nicht im Altkleidersack.
Ablage
und,
P.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich so, also bei diesen klassischen Entscheidungsberufen, da ist es gut erforscht, kurz vor der Mittagspause oder am Ende eines Tages mit viel Arbeit, da lassen zum Beispiel Richter, Richterinnen oder so die klassischen Berufe, Ärzte, Ärztinnen, lassen es eher einfach laufen, als sie das zu Tagesbeginn getan hätten. Ja, und dann kommen andere Entscheidungen oder Lösungen dabei raus als am Anfang. Also wenn man jetzt wirklich sehr gründlich unbedingt aufräumen will, könnte man es lieber am Tagesanfang
morgens um 6
machen. Und ja, oder je nachdem, was für ein Typ man ist mit dem Chronotyp. Genau, und dann sich aber eben auch bewusst darüber sein, dass Entscheiden anstrengend ist. Ne, man könnte ja dann auch sagen, na, warum entscheidest du dich denn hier nicht? Ja, es ist eben auch wirklich anstrengend und das wiederum kann entlasten und ist dann wieder eine Hilfe gegen dieses Selbstoptimieren und ich muss es doch jetzt eigentlich hinkriegen.
Frau Köpke, was sagen Sie zu dieser Kuschelschublade? Sie waren nicht so begeistert, ne? Oder habe ich das falsch gedacht?
Die Kuschelschublade, die hat jeder und jede von uns. Also das gibt es überall.
Ist das denn eine gute Methode oder ist sie zu gefährlich, dass ich dann...
Die ist erstmal für eben mal schnell ganz gut, aber das summiert sich dann leider über die Monate und Jahre und dann kriegt man die Schublade irgendwann auch nicht mehr auf. Nee, aber genau das beobachte ich eben auch bei meinen Kunden und Kundinnen dann in der Praxis, dass nach 3 bis 4 Stunden wirklich dann eigentlich
man auch dicht ist, ne?
Das ist dann nicht mehr möglich, eigentlich Entscheidungen zu treffen und dann ist es auch gut, dann erstmal Pause zu machen und dann später weiterzumachen. Mhm.
Das war das Stichwort. Wir machen eine kurze Pause für die Nachrichten und Sie können gerne noch anrufen 08000 441777 oder schreiben Sie noch fix eine Mail. Vielleicht sitzen Sie auch gerade vor Ihrem Schrank und überlegen sich, ob der Pullover wirklich noch passt oder in 10 Jahren noch passen könnte. All das und vor allen Dingen, wie das sich auf Beziehungen auswirkt, darüber werden wir jetzt in der nächsten halben Stunde nochmal sprechen.
NDR Info. Die Nachrichten.
Um 21.29 Uhr mit Felix Sprung. Vor dem morgen beginnenden EU-Gipfel hat Bundeskanzler Scholz den Zusammenhalt der Staatengemeinschaft in der Ukraine-Politik beschworen. In einer Regierungserklärung im Bundestag warnte Scholz außerdem davor, die Stärke Russlands zu überschätzen. Umso wichtiger sei es, dass die Europäische Union geschlossen und mit Durchhaltevermögen die Ukraine unterstütze.
Wenn der russische Präsident glaubt, dass er diesen Krieg nur aussitzen muss und wir schwächeln werden in unserer Unterstützung, dann hat er sich verrechnet. Russland ist nicht stark. Es kann nicht darauf spekulieren, dass wir nachlassen mit unserer Unterstützung. Wir werden sie so lange fortsetzen, wie erforderlich.
Kanzler Scholz im Bundestag. Das Sondervermögen für die Modernisierung der Bundeswehr ist zu 80% verplant. Verteidigungsminister Pistorius sagte, die Bundeswehr habe noch nie in diesem Tempo in Aufrüstung, in Ausrüstung und Infrastruktur investiert. Es gebe aber keinen Grund, sich auszuruhen, weil sich die Bedrohungslage weiter verschärft habe. Der Bundestag hatte nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine 100 Milliarden Euro an zusätzlichen Mitteln für die Bundeswehr freigegeben. Die neue nationale Hafenstrategie der Bundesregierung stößt auf Kritik. Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies erklärte auf NDR Info, die Strategie könne nur der erste Schritt sein.
Es ist zum ersten Mal ein gemeinsamer Aufschlag, nämlich zu sagen, welche Bedeutung haben eigentlich die Häfen in Norddeutschland und zwar nicht nur für den Norden, sondern insgesamt für Deutschland als Tor zur Welt, als Tor zur Energie. Und das ist die strukturierte Grundlage, um in einem nächsten Schritt, und den müssen wir jetzt sofort angehen, auch zu sagen, wie setzen wir solche Projekte jetzt auch gemeinsam um? Also insofern ist es ein ganz starkes Zeichen, ein Zeichen, das wir bisher in Deutschland noch nie hatten. Aber natürlich, wir stehen vor der großen Herausforderung, jetzt den zweiten Schritt, nämlich das Thema Finanzierung auch anzugehen.
Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies auf NDR Info. Innenministerin Faeser will das Waffenrecht weiter verschärfen. Bei einer Regierungsbefragung im Bundestag sagte Faeser, es müsse noch stärker überprüft werden, ob Bürger psychisch für den Besitz von Waffen geeignet sind. Aus Berlin Judith Hüvelmeier.
Faeser hatte dazu im letzten Jahr einen Gesetzentwurf vorgelegt, der bisher aber noch nicht im Kabinett beraten wurde. Eine Untersuchung des Bundesinnenministeriums habe ergeben, dass das bestehende Waffenrecht noch Lücken habe, so Faeser. Die Bundesinnenministerin forderte außerdem das Verbot von kriegswaffenähnlichen Langwaffen, die besonders häufig bei Amoktaten benutzt würden. Innerhalb der Ampelkoalition ist die Verschärfung des Waffenrechts umstritten. Die Grünen befürworten das Vorhaben, die FDP positioniert sich dagegen und hält das bestehende Waffenrecht für ausreichend.
Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht regnet es gelegentlich, meist bleibt es aber trocken. Tiefstwerte 10 bis 5 Grad. Morgen anfangs noch etwas Regen, später Aufheiterungen 8 bis 14 Grad. Am Freitag Regen bei 9 bis 16 Grad und am Sonnabend Wolken und Schauer nur noch 7 bis 10 Grad. Das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Heute Abend mit Verena Gonsch und 3 Expertinnen. Ich kann Ihnen vorstellen, Sarah Köpke, sie ist Aufräumcoachin, Ulrike Scheuermann, Psychologin aus Berlin, Christiane Wager, Soziologin und Trend- und Zukunftsforscherin. Und wir reden bis 22 Uhr noch über das Thema Sortieren, Säubern, Ausmisten. Ist Frühjahrsputz gut für die Seele? Und Sie können sich gerne noch beteiligen. Rufen Sie an unter 08000 441777. Wir haben schon wunderbare Geschichten gehört, Frau Köpke. Und ein Thema haben wir noch gar nicht angeschnitten. Was ist denn, wenn zwei Menschen oder mehrere Menschen in einer Familie ganz unterschiedliche Auffassungen von Ordnung haben? Also der eine ist eher der Ordentliche. Und jetzt würde ich mal sagen, Männer sind eher so, dass sie nicht so viele Besitztümer brauchen. Ist das jetzt eine ganz steile These oder?
Das kann man so nicht unbedingt sagen, was ich so in der Praxis gesehen habe.
Was haben Sie gesehen? Wo sind die Streitpunkte?
Also es ist wirklich Streitpunkt Nummer eins leider, das Thema Ordnung. Und einfach auch, was daraus resultiert, nämlich, dass wahnsinnig viel gesucht wird. Das ist ja wirklich...
Das ist Zeit, ne?
Das ist einfach zeitaufwendig.
Wo ist mein Schlüssel? Wo ist mein Handy? Hast du mein Dings gesehen? Richtig. Hast du das gesehen? Und noch schnell zur Tür nachlaufen?
Wenn dieser Punkt wegfällt, ist einfach so viel entspannter. Ne? Also das ist auch wirklich die Dinge, die im Haus bleiben, dass die einen festen Ort zugewiesen bekommen und dass alle Familienmitglieder diesen Ort wissen. Okay, aber es heißt dann leider lange noch nicht, dass alle Mitglieder dann auch an einem Strang ziehen und die Dinge dann auch dort an diesem Platz wieder zurückziehen. Und das ist dann auch wiederum Streitpunkt. Aber das ist... schwierig.
Werden Sie denn auch mal von Paaren gerufen, die sagen, da muss jetzt was passieren, sonst wird es hier nichts mehr mit unserer Ehe?
Ja, so drastisch nicht, aber es ist tatsächlich schon so gewesen, dass ich bei Paaren auch war und mit denen versucht habe auszusortieren oder nicht nur versucht, wir haben das auch erfolgreich getan. Aber ja, also ich finde, das Allerwichtigste in diesem Punkt ist, dass Kompromissbereitschaft da ist und dass man den anderen schon auch leider so lassen muss, wie er ist. Also man kann dem anderen nicht sein Ordnungsmuster aufstülpen und kann nur durch Vorleben motivieren, das vielleicht dem anderen nachzutun. Ne? Also dass man zum Beispiel seinen Schlüssel wirklich immer dort ans Schlüsselbrett hängt und nicht irgendwo hinlegt und nicht wiederfindet.
Und das Sofakissen.
Und dann diesen Stress hat und sich dann so denkt, ja, die hat's entspannter. Oder er hat's entspannter.
Ulrike Scheuermann, was steckt da für Kämpfe hinter in so einer Paarbeziehung? Sind das Machtkämpfe oder ist das vielleicht auch oft dieses, oh, du bist so spießig, bei dir muss alles so ordentlich sein, sei doch mal ein bisschen entspannter. Was ist da Ihre Erfahrung?
Genau, also das kann der eine Fall sein, dass so Lifestyle-Themen da auch dranhängen oder was mag man? Aber ganz oft, und das ist, da gibt es eine interessante Studie dazu aus dem Jahr 2020, ganz oft sind es eben Machtthemen, die sich daran festmachen. Und in dieser Studie, ich habe die jetzt nochmal rausgesucht, 49% der Befragten stimmen der Aussage zu, ich mache Ordnung und putze, also habe ich auch das Sagen in unserem Haushalt.
Oh, wow.
Also wer genau, also wer putzt, wer aufräumt, wer ordentlich ist, gewinnt an Bedeutung und an Macht.
Aber das bedeutet also, ja, Entschuldigung, ich meine, die Care-Arbeit übernehmen ja überwiegend die Frauen, dass die Frauen die Macht zu Hause haben, oder?
Ja, das ist ja auch häufig so. Ne? Also der Mann hat sie draußen oder vielleicht mit dem Familieneinkommen und im häuslichen Bereich, das ist der klassische Bereich, wo Frauen eher die Macht haben. Ne? Das kommt nicht mehr immer so ganz hin und es ist ja auch nicht mehr so aufgeteilt, Männer und Frauen. Ne? Auch Männer wollen sehr ordentlich sein und wollen das dann durchsetzen und andersrum genauso. Und das mit den Kompromissen, das sehe ich auch so. Und wenn das aber nicht klappt, also mein Kompromiss wäre, ach, gibt's alles Mögliche. Also die Küche ist ordentlich und dafür kann ich in meinem Zimmer so unordentlich sein, wie ich will. Oder gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich abzusprechen. Wenn man keine Kompromisse findet, na, und wenn es eben sehr unterschiedlich ist, die Wünsche oder die Vorlieben, dann kann man sich eigentlich immer fragen, worum geht's eigentlich? Ja, warum ist es jetzt so wichtig? Warum kann ich nicht für den anderen, wenn er seinen Schlüssel nicht findet und deswegen zu spät zur Arbeit kommt, warum kann ich ihm nicht helfen und das unterstützen? Worum geht's eigentlich? Wollen wir uns streiten oder ärgern wir uns übereinander oder sind wir genervt vom anderen und machen es dann nur am aufgeräumt aufgeräumt oder eben nicht aufgeräumt sein fest? Oder gibt es eben andere
Themen? Ja, sind da vielleicht andere alte Kränkungen und jedes Mal, ne, wenn ich denke, ja, ich müsste ihm das jetzt da den Gefallen tun, kommt mir irgendwie meine Wut dazwischen.
Ja, und sonst könnte es ja auch, also man könnte sich, also man könnte etwas lernen oder, na, also mein Mann ist ein bisschen ordentlicher als ich. Ich finde es gut, dass er mich da mehr mitnimmt, ja, weil ich will ja eigentlich auch gerne ordentlicher sein und dann habe ich auch einen Grund, das zu machen oder so einen Anreiz.
Das machen Sie
dann
aus Liebe.
Genauso könnte aber die. Ja, und also weil es mir auch eigentlich ja gut tut. Und dann bin ich eben gut motiviert. Und andersrum kann es aber auch sein, dass jemand davon profitieren würde, mal etwas unordentlicher zu sein und nicht zwanghaft immer alles aufräumen zu müssen und deswegen vielleicht am Wochenende gar nicht sich ausruhen zu können, weil das die letzte Ecke muss auch noch ordentlich sein.
Christiane Wager, wir haben ja von Ihnen gelernt, dass Ordnung eigentlich ein relatives Prinzip ist, ne? Also je nachdem, welches Jahrhundert wir nehmen und welche Kultur wir nehmen, hat jeder doch andere Vorstellungen. Jetzt sagten Sie, wir haben ja jetzt lange, also diesen minimalistischen Trend erlebt. Auch im Design war das ja schon, weiß ich nicht, 70er Jahre, gibt es schon ganz viel, diese minimalistischen Vorstellungen. Und Sie sagen, Sie beobachten jetzt einen Trend, sich doch wieder mehr vollzumüllen, sage ich jetzt negativ, also mehr Dinge in der Wohnung zu platzieren. Wie kommen Sie darauf?
Ja, man kann das Vollmüll nennen oder auch neudeutsch Klatterchor-Trend.
Oh, wow.
Ja, es ist beobachten. Ja, das ist immer so eine tolle Begrifflichkeit.
Klingt dann also gleich schon viel besser, Klatter, ne?
Je nachdem, Klatter, Krempel und Chor von Hardcore, also ich meine es ernst mit meinem Krempel, ich habe viel davon und mache jetzt auch wieder genau das Gegenteil von dem Minimalismus. Nicht in dem Sinne, dass ich das zumülle, also dieses Trendphänomen zeigt sich schon darin, dass die Leute die Dinge sehr schön platzieren und auch wieder inszenieren dadurch, mit einer gewissen Ordnung, vielleicht auch nach Farben sortiert. Aber da ist eben das zugrunde liegende Prinzip die Fülle und eigentlich der Überfluss. Und natürlich sind das immer schöne Trends, die wir jetzt beobachten können auf Social Media. Das wird jetzt nicht, glaube ich, in den Mainstream trenden, sodass den viele übernehmen. Aber ich glaube, viele betrachten diesen Trend auch wieder auf Social Media, sonst wäre er nicht so präsent. Und dahinter würde ich, ohne jetzt zu viel hineinzuinterpretieren, doch auch wieder diese Sehnsucht nach Stabilität, nach Fülle sehen in einer Zeit, in der es ja tatsächlich so ist, dass die Wirtschaft wieder nach unten geht und wir nicht mehr in dieser Wachstumsphase sind. Also ich glaube schon, dass wir immer wieder, was so Zeitgeistphänomene betrifft, da so eine Ausgleichsentwicklung zu der jeweiligen Situation sehen kann, die dann eben sich in solchen Phänomenen auch äußert, unter anderem.
Also je schlechter die Wirtschaftslage oder je weniger ich besitze, desto mehr schätze ich natürlich die einzelnen Dinge und je mehr ich im Überfluss lebe, desto mehr muss ich darauf achten, dass ich es auch losgehe. Ist eigentlich wie mit der Diät oder mit dem Essen. Ne? Also ist ja auch ein Wohlstandsphänomen. Frau Scheuermann, wir müssen, glaube ich, noch mal einmal darüber reden, was ist, wenn jemand sich so gar nicht von gar nichts trennen kann. Also man sagt ja immer so umgangssprachlich gerne mal, du bist ein Messi. Aber Menschen, die tatsächlich Messi sind, leiden ja ganz schrecklich, weil sie wirklich ihre Wohnung dermaßen voll müllen, dass da keiner mehr durchkommt. Ne?
Genau, dann ist eben Messi oder Messi-Syndrom wäre dann ein umgangssprachliches Wort, also der Fachbegriff ist pathologisches Horten.
Ui.
Und also pathologisch, also das kann man vielleicht mal ganz generell sagen für alle psychischen Störungen mit Krankheitswert. Pathologisch wird es immer dann, wenn zum Beispiel Verhaltensweisen zu erheblichen Beeinträchtigungen im Leben führen. Mhm. Also häuslich, gesellschaftlich, berufliches Leben oder andere Lebensbereiche können nicht mehr wirklich gut geführt werden. Dann wird es pathologisch.
Also ich gehe nicht mehr zur Arbeit, weil ich komme nicht mehr raus. Oder,
genau.
Ne?
Ja, genau.
Ich traue mich nicht mehr, jemanden einzuladen, weil es ist alles, ich kann keinen mehr in mein Wohnzimmer bitten.
Genau, dann wäre das soziale Leben dadurch eingeschränkt oder eben, ja, oder ich komme nicht mehr raus oder es riecht und andere rümpfen die Nase, wenn ich aus dem Haus gehe. Dann sind es eben die beiden Dinge, ne, über die wir jetzt auch schon viel gesprochen haben. Also entweder Schwierigkeiten, sich von etwas zu trennen, ne, also auch von dem, was die meisten Menschen als wert- oder nutzlos betrachten würden. Also es gibt so eine Wertbeimessungsstörung. Vielleicht ist das die alte Zeitung, wo jeder sagt, die ist jetzt 15 Jahre alt, die kann jetzt mal weg. Nein, die muss auch noch aufgehoben werden. Oder eben der Drang, neue Dinge zu kaufen oder frei, manches kann man auch so einfach mitnehmen und das dann eben alles anzusammeln. Und dann ist die Wohnung irgendwann voll und dann ist irgendwann der Hausflur auch noch voll und dann der Keller und der Garten. Und manchmal sieht man das, wenn sozusagen das Angesammelte sogar nach draußen dringt. Sonst kriegt man es gar nicht so mit. Ich habe ja früher 10 Jahre im Berliner Krisendienst gearbeitet. Da haben wir auch Hausbesuche gemacht. Und dann kommt man manchmal in Wohnungen, wo es so aussieht. Und das bekommen wir wenig mit. Na, so das merkt man nicht unbedingt, wenn man nicht eine Person gerade noch eben persönlich kennt und dann vielleicht mal bei ihr zu Hause ist.
Mhm. Frau Köpke, haben Sie das schon mal erlebt, dass Sie in eine Wohnung kamen und gedacht haben, das ist jetzt hier schwierig?
Nein, so noch nicht. Also ich denke auch, dass dann diejenigen, die dann wirklich diese Wertbeimessungsstörung auch haben, die möchten die Dinge auch wirklich ja auch meistens gerne auch behalten und würden mich nicht rufen. Die brauchen dann wirklich auch psychologische Hilfe, ne, um sich dann davon auch trennen. Es belastet sie ja auch.
Mm. Aber Sie haben auch erzählt, also das sind ja keine Messis, aber dass Menschen doch in diesem Aufräumenprozess feststellen, ach, jetzt habe ich ja plötzlich von der gleichen Sorte 2, 3, 4 Sachen. Mm. Und wir in unserer Kauforganisation feststellen, uns fehlt etwas im täglichen Leben und es uns dann nochmal bestellen oder nochmal kaufen. Ne? Und plötzlich hat man ganz viel von einer Sache.
Das passiert sehr oft beim Aufräumen, dass wirklich dann der Satz fällt, oh, das habe ich überall gesucht, das habe ich mir aber nochmal gekauft. Und das ist so hilfreich, wirklich dann aufzuräumen und auszumisten und zu entrümpeln, um zu gucken, was hat man dann wirklich überall. Und das zum Beispiel auch bei den Lebensmitteln zu tun, ne, dass man sich nicht alles doppelt und dreifach kauft und somit auch einfach Lebensmittel verschwendet, weil die dann ablaufen und so. Also das passiert einfach oft und Aufräumen und Ausmisten ist dagegen wirklich eine sehr, sehr hilfreiche Methode, mit der man Geld sparen kann, weil man sich nicht alles doppelt kaufen muss.
Wie würden Sie denn jetzt jemanden raten, der sagt, wie gehe ich das denn jetzt eigentlich an? Was wäre jetzt so der erste Schritt?
Ja, wenn Sie mich rufen, dann würden wir einfach loslegen. Also wie gesagt, es gibt einen Bereich meistens im Haus, der dann besonders wehtut, wo wir dann beginnen und dann wird erstmal ausgeräumt, ein bisschen mehr Chaos gemacht.
Aber wenn Sie jetzt nicht dabei sind, wenn ich das jetzt heute Abend noch zu Hause machen möchte, also ich soll es ja nicht abends machen, Frau Scheuermann sagt ja, abends bin ich nicht so entscheidungsfähig oder viel zu entscheidungsfähig.
Man
also
sollte
morgen.
Sich kleine Häppchen immer vornehmen, also auf gar keinen Fall, dass man denkt, morgen muss ich den ganzen Keller aufgeräumt haben, weil das überfordert wahnsinnig und man sollte wirklich lieber schauen, ich mache jetzt erstmal das Regal im Keller oder ich mache erstmal einen Schrank oder eine Schublade und fange dann erstmal mit den unemotionalen Dingen an. Und so kann man sich dann einfach vorarbeiten. Und was auch wirklich immer sehr hilfreich dabei ist, dass man sich einfach einen Timer stellt, den einfach auf 15 Minuten stellt und man bleibt automatisch viel fokussierter bei der Arbeit, als wenn man das nicht macht. Und wenn man dann noch Lust hat, kann man ja weitermachen.
Okay, also 15 Minuten, dann darf ich auch erstmal eine Pause machen.
Zum Beispiel, man kann sich auch immer gut belohnen mal dazwischen, dass man mal einen Spaziergang macht oder mal ein bisschen Musik hört, auch dabei beim Aufräumen, das ist auch immer total motivierend. Ja. Mhm.
Und diese Dinge, wenn ich etwas Neues kaufe, muss ich eine Sache ausräumen? Was halten Sie davon?
Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, um das Haus oder die Wohnung nicht weiter vollzustellen, ne? Also ich finde das hilfreich, dass man sagt, ein Teil geht, wenn ein neues kommt.
Und die Rückmeldung von Ihren Kunden ist dann, dass sie sich dann besser fühlen im Sinne von, ich kann wieder atmen, oder was ist sozusagen der Effekt am Schluss?
Also meist ist immer erstmal diese Erleichterung, dass alter Ballast gegangen ist. Und dann geht es auch einfach dann, dass wieder Menschen eingeladen werden können, dass spontan Besuch empfangen werden kann. Und das sind einfach dann wieder diese Schamthemen, ne, die dann da auch mit reinspielen und die dann dadurch wirklich beseitigt wurden.
Also dass es vorzeigbar ist.
Ja.
Mhm. Frau Scheuermann, was haben Sie für Erfahrungen, wenn Ihre Klienten sozusagen ihr Leben aufräumen? Das ist ja, sind ja oft nicht nur Dinge, nicht, sondern Themen auch, ne?
Genau, das sind häufig Themen. Und ich finde, diese Orientierung an einem Impuls, der durch die Lebenssituation oder eine Lebensphase entsteht, sehr sinnvoll, weil das eben auch wieder das Individuelle ist. Also zum Beispiel hatte ich jetzt gerade vor kurzem eine Teilnehmerin, da war die Tochter ausgezogen und das war der Riesenanlass, ganz grundsätzlich auszumisten. Und das war fast wie ein Umzug, ne? Nur dass sie ja gar nicht ausgezogen ist. Aber es war ein Anlass, der irgendwie damit verknüpft war, jetzt fängt was Neues an, jetzt fängt auch ein Stück weit eine neue Lebensphase an. Und da kommt dann eben dieses Therapeutische mit rein. Das war auch eine Art zu verarbeiten, dass jetzt das Kind ausgezogen ist. Mhm. Und solche Anlässe kann man nutzen und auch darauf achten, ob sie so eine Aufräumlust oder so einen Aufräumimpuls auslösen. Und dann gibt's natürlich noch die äußeren Zwänge. Umzug wurde schon erwähnt, ist eine super Hilfe, sich wieder mal zu erleichtern sozusagen. Das eins rein, eins raus, das kenne ich auch. Und dann eben dieser Frühjahrsputz, also einmal im Jahr ist auch ein guter Rhythmus. Ja, andere sagen vielleicht, nee, das muss alle 3 Monate sein, aber einmal im Jahr grundlegend aussortieren ist ja auch schon besser als nur alle 20 Jahre, wenn eben wirklich der nächste Umzug ansteht.
Also Aufräumen hat auch ein bisschen was mit Lebenszyklen zu tun, nicht? Also Kind geht aus dem Haus, Ehe wird geschlossen oder man trennt sich. Das sind ja immer auch Dinge, wo Besitztümer plötzlich eine Rolle spielen, ne?
Genau, oder eben auch dieses Thema, was Frau Köpke auch schon angesprochen hatte, es wird einem bewusster, vielleicht dadurch, dass Menschen im Umfeld sterben und man selber älter wird, dass eben die Lebenszeit endlich ist und dass es auch aus diesem Grunde sich lohnen würde aufzuräumen, weil man plötzlich anfängt, dran zu denken oder sich bewusst zu machen, dass man eben selber nicht ewig lebt. Und schon ist wieder so eine Lebensphase oder eine Lebenssituation da, die zum Aufräumen motivieren kann.
Frau Wager, wie ist das bei Ihnen? Also ganz privat, schaffen Sie das gut aufzuräumen?
Ja, ich habe mich gerade bei dem Umzugsthema sehr stark wiedergefunden, weil mein Mann und ich vor kurzem erst umgezogen sind und dann wirklich radikal ausgemistet haben und wie wahrscheinlich so viele gemerkt haben, dass wir viel zu viele Dinge haben und uns gewundert haben, dass die alle in diese Wohnung gepasst haben. Also da ist viel passiert und es hat wahnsinnig gut getan und das ist genau der Klassiker, diese Lebensphase, die dann neu eingeleitet wurde. Und tatsächlich habe ich das jetzt auch auf der anderen Seite, weil mein Vater letztes Jahr verstorben ist und ich mit meiner Mutter genau dabei bin, wirklich auszuräumen, den Dachboden auszuräumen. Und auch da hat es wirklich ein Spannungsfeld von Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, das sich da auftut. Denn man setzt sich eben mit der Vergangenheit auseinander, macht eine Bestandsaufnahme in der Gegenwart und dann überlegt man sich, was nehme ich mit in die Zukunft und was lasse ich eben hier. Und ich glaube auch sogar, dass es ganz viel Zukunftshoffnung machen kann, wenn man diese Bestandsaufnahme immer wieder macht und durch diese Zyklen geht, weil man sich dadurch erneuert und vielleicht wieder mehr Freude nach diesem Loslassen bekommt in Bezug auf eine verheißungsvolle Zukunft, in der ich quasi auch so ein bisschen ein neuer Mensch dadurch geworden bin, dass ich diese Phase überwunden habe und dass ich dieses Ausmisten und Neuorientieren überwunden habe.
Sie haben ja auch gesagt, wir sind ja in einer Zeit voller Krisen. Und Krisen sind ja auch immer eigentlich so ein Durchgangssyndrom, nicht? Also es kann ja was anderes danach kommen. Und bei diesem Aufräumen, was Sie geschildert haben, ist ja dann auch, wenn man das dann sozusagen emotional bewältigt, schon das Gefühl, so jetzt ist da Freiraum für neue Themen.
Unbedingt. Sowohl individuell als auch gesamtgesellschaftlich in Bezug auf Organisationen. Krisen sind oft Innovationstreiber. Krisen bedeuten oft nicht das Ende, sondern einen Punkt der Rekonfiguration, einen Punkt der Transformation. Das heißt, das Alte passt nicht mehr zum Aktuellen und ich muss eben adaptieren. Und wenn es so etwas nicht gibt, dann entsteht nichts Neues in der Welt. Das war schon immer so. Das gehört wirklich zum Leben dazu. Und deswegen kann das, finde ich, auch etwas Beruhigendes sein, ja.
Frau Köpke, zum Schluss, wenn jemand jetzt sagt, so jetzt will ich aufräumen, jetzt will ich das anpacken, aber irgendwas hält mich noch zurück. Haben Sie ein gutes Motto oder einen guten Satz, den man sich vielleicht sagen kann, was helfen könnte, um es zu schaffen?
Man sollte es sich nicht zu kompliziert machen und sagen, ich fange jetzt an, weil ne, das ist das Beste, dass man einfach ins Tun kommt und ins Handeln kommt und dann fällt es auch leichter. Und sich eventuell wirklich jemanden dazu zu holen, der dann mit dabei ist und motiviert und verhindert, dass man sich hinsetzt und aufhört. Ne? Mhm. Das ist nämlich einfach ja auch oft, dass man dann schnell wieder aufhört allein.
Ja, ja, also diese Müllbeutel stehen da ein halbes Jahr im Flur. Ich glaube, das kennt jeder, gehen. Da bin ich nicht die Einzige.
Ja.
Und man geht dran vorbei und diesen Entscheidungsschwung zu behalten, ja. Wie schaffe ich das?
Also einfach durchs Tun und ins Tun kommen und auch bei diesen Säcken, die da noch in dem Flur stehen, also wenn man wirklich dann schon aussortiert hat, dass man auch wirklich gleich das Aussortierte auch aus dem Haus schafft, dass man nicht in Versuchung kommt, da nochmal nachzuschauen.
5 Jahre dran vorbeizulaufen, ne?
Richtig, oder die in den Keller stellt und einfach vergisst. Das passiert nämlich einfach auch sehr, sehr oft.
Ulrike Scheuermann, was mache ich denn gegen die Angst aufzuräumen, weil ich diese Leere oder die Reue oder die Sehnsucht fürchte? Haben Sie da einen guten Tipp?
Also es gibt eigentlich so eine Grundregel für alles. Ein Raum muss erst leer sein, damit etwas Neues darin entstehen kann. Also wenn alles zugestellt ist, sowohl der physische Raum als auch ein innerer Raum zum Beispiel, dann kann da drin nichts Neues entstehen, ist ja schon besetzt. Und das betrifft Sachen, Aussortieren von Sachen. Wenn der Raum leer ist, kann etwas Neues da reintreten. Bei sozialen Beziehungen ist es genauso. Vielleicht stimmt eine Beziehung nicht mehr, dann ist es auch sinnvoll, sie zu beenden, damit neue Menschen ins Leben treten können. Und genauso ist es zum Beispiel auch bei einer Tätigkeit oder einem Job, den man vielleicht erst beenden muss, weil man schon merkt, es ist nichts mehr. Und dann muss man die Leere aushalten, damit etwas Neues kommen kann. Also ich finde, das kann eine Hilfe sein, um diesen leeren Raum nicht als bedrohlich zu empfinden, sondern mehr Vertrauen zu entwickeln, da wird dann etwas Neues reinkommen.
Mhm. Und wenn ich in diesem Zögern gefangen bin, was mache ich dann? Also wenn ich diese Angst habe, dass ich das doch ganz schrecklich bereue, dann kommt Ihre Kruschelschublade, aber wenn das jetzt auch keine Lösung ist.
Ja, also grundsätzlich ist ja bei allem immer gut, wenn man in Beziehung ist und sich unterstützen lässt. Und vielleicht gibt es Freunde, Familie oder andere, die sich leichter damit tun und die auch eine Angst nehmen können, was dann Schlimmes passieren könnte mit dieser Leere. Also das ist eigentlich, also soziale Beziehungen überhaupt sind ja für alles Mögliche die Grundlage und auch dafür, um so eine Leere leichter aushalten zu können.
Christiane Wager, Sie haben das Schlusswort. wo geht der Trend hin? Was meinen Sie?
Ja, wo geht der Trend hin? Also ich würde mir wünschen, dass man sich immer wieder Inspirationen von Trends holt, aber dass man sich nicht zu sehr darauf versteift, sondern wirklich herausfindet, was tut mir gut und wie möchte ich tatsächlich leben. Und ich glaube, da kann ganz viel im Außen geordnet und sortiert werden, was dann aufs Innere wirkt. Aber es gibt noch andere wesentliche Fragen, die nicht materieller Natur sind. Und ich glaube, da wäre es auch immer wieder spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und das gilt in einer sehr komplexer werdenden Zukunft umso mehr.
Das war unsere Redezeit. Sortieren, säubern, ausmisten ist Frühjahrsputz, gut für die Seele. Und wir sind auch ganz tief in die Seele gegangen mit Sarah Köpke. Sie ist Coach von Einfach Aufräumen in Hamburg. Ulrike Scheuermann, Diplompsychologin, Beraterin und Autorin. Und Christiane Wager, Soziologin und Trend- und Zukunftsforscherin. Morgen gibt es hier wieder eine Redezeit. Dann zum Thema Diskriminierung, Ausgrenzung, Gewalt. Was tun wir gegen Rassismus? Und ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.